Elephant Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Verblüffend Private im Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Kollege Hans-Dieter Seeleier.
Hallo.
Und vom Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland, Marc Wegen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Das internationale Jahr der Genossenschaften ist zu Ende gegangen und wir haben mit vielen Partnern aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe, aus dem genossenschaftlichen Verbund gesprochen und heute schauen wir einmal ein bisschen zurück auf dieses internationale Jahr der Genossenschaften. Wir schauen aber auch nochmal darauf, was Private Banking eigentlich in so einer Volksbank zu suchen hat. Marc, bevor wir das tun, erzähl doch mal ein bisschen, was machst du denn da überhaupt vom Bundesverband und was hast du für eine Beziehung zum Beispiel zur Vereinten Volksbank nach Dorsten?
Also zuerst mal, ich bin schon über 50 Jahre Teil der Volks- und Raiffeisenbanken. Das sieht man jetzt zwar nicht an, aber mein Opa hat mich am Tag nach der Geburt als Mitglied bei einer lokalen Volksbank angemeldet. Also ich komme von einem kleinen Dorf aus dem Westerwald und da war das sozusagen so Usus. Und mittlerweile darf ich seit fast 15 Jahren mich um diese tolle Marke kümmern. Das machen wir in Berlin. Es gibt dort einen sogenannten Bundesverband der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und wir versuchen, die fast 650 eigenständigen Volksbanken Raiffeisenbanken von Husum über Flensburg, über Frankfurt, über Oberammergau bis natürlich auch nach Dorsten bei gewissen Sachen zu unterstützen.
Du bist also sozusagen Hüter von Blau-Orange und von diesem seltsamen Zeichen, das so aussieht wie ein V mit einem Pferdekopf dran.
So ist es. Es ist ja in Deutschland auch besonders, dass die Volksbanken und Raiffeisenbanken auch zusammen sind. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, sind die gar nicht zusammen. Und seit rund 25 Jahren gibt es auch ein gemeinsames Markenzeichen. Das ist sozusagen die Hochzeit aus dem Markenzeichen der Raiffeisenbanken und der Volksbanken, und den Pferdekopf hat man vom damaligen Zeichen der Raiffeisenbanken übernommen, das sogenannte Giebelkreuz. Und bin mir sicher, wenn man hier noch über das Land fährt und manche alten Stallungen und Höfe sieht, dann sieht man oben noch dieses Giebelkreuz. Und genau daher kommt auch dieser Pferdekopf, den wir heute immer noch mit Stolz in unserem Markenzeichen tragen. Und so gibt es gar nicht mehr viele Marken, die noch so eine Geschichte haben. Aber das ist bei uns schon, finde ich, toll. Und deshalb stehe ich auch jeden Tag gerne auf und arbeite für diese Marke.
Du kommst aus dem Westerwald, hast du gesagt, ursprünglich, bist jetzt in Berlin, hast aber noch eine besondere Beziehung nach Nordrhein-Westfalen.
Mehrere sogar. So ein bisschen hier aus der Ecke kommt meine Frau. Und wir nehmen heute auf, es ist kurz vor Weihnachten und ich musste heute Morgen dran denken, vor rund 25 Jahren. Ich habe meine Freundin gerade kennengelernt. Sie kommt aus einem Pfarrershaushalt. Sie hat drei ältere Brüder. Und dann habe ich mein erstes Weihnachten in der Nähe von Lengerich in Lien gefeiert. Und dann saß ich am 23. abends am Tisch und dann saßen mir so drei Brüder gegenüber, die sehr skeptisch waren. Und dann haben sie gesagt, boah ey, so ein Banker, den wollen wir gar nicht haben. Ne? Was willst du eigentlich hier? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich bin kein Banker. Ich bin Genossenschaftsbanker. Ja, das ist nämlich eine ganz andere Geschichte. Wir zahlen unsere Steuern hier vor Ort. Eure Kumpels machen bei uns Ausbildung. Wenn wir eine Filiale umbauen, dann machen wir das mit Handwerkern aus der Region. Wir können nie übernommen werden von irgendwelchen Staatsfonds aus anderen Ländern. Unsere Bank gehört den Mitgliedern und wir haben nichts mit der Politik zu tun und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, so euch drei sage ich jetzt erstmal, dass Banker nicht gleich Banker ist. Mittlerweile sind wir eigentlich ganz gute Schwager und sozusagen anhaltige Schwagerbeziehung. Und mittlerweile haben wir drei Kinder und wir kommen jetzt ganz gut zurecht.
Das heißt, das Genossenschaftliche hat dir dann eben auch in familiären Dingen geholfen, ne?
In den meisten, ja. Aber die gleiche Sache ist auch, wenn wir zum Beispiel mit den drei Kindern den ersten Elternabend haben oder den ersten Abend im Hort. Dann gibt es auch dann immer eine Vorstellungsrunde. Dann sagt der erste dann, ja, ich bin Martin und ich bin Kinderchirurg. Und alle sagen so, boah, Kinderchirurg. Dann kommt der nächste und sagt, ich bin Miriam, ich bin Journalistin. Alle so, boah, Journalistin, toll. Und dann sage ich, ah, ich bin Marc, ich bin Genossenschaftsbanker. Dann wird man erst angeguckt, was meint er damit? Aber mittlerweile helfe ich auch vielen von den Miteltern bei Finanzthemen, egal ob sie alleine leben, ob sie eine Firma haben, aber auch viele, die wirklich Vermögen haben und auch Private Banking sind, weil die auch mittlerweile immer mehr merken, dass Banking nicht gleich Banking ist und eine gewisse Wertorientierung und die Marke da auch Relevanz hat. Und somit versuche ich auch dann immer in dem Umfeld auch Richtung Private Banking dann unsere Marke so ein bisschen auch zu kommunizieren.
Hans-Dieter, als du dich deiner Familie, der Familie deiner Frau vorgestellt hast, hast du da auch gesagt, hallo, ich bin Genossenschaftsbanker?
Nein, bei mir war es ein bisschen anders. Aber ich kann die Worte von Marc Wegen absolut unterschreiben. Denn zu meiner Geschichte, ich bin jetzt seit über 30 Jahren im genossenschaftlichen Verbund tätig bei der Vereinten Volksbank. Und ich habe ein Jahr einen Ausflug gemacht in die Versicherungslandschaft. Ich war bei der Nürnberger Versicherung, habe dann aber gemerkt, nee, das is it nicht. Mir fehlt da die ganzheitliche Beratung bei den Kunden und nicht nur der Versicherungs- und Absicherungsbereich. Und dann hat sich hier durch eine Veränderung bei der damaligen Volksbank Dorsten dann die Möglichkeit geboten, zurückzukommen. Und das war genau mein Ding. Und so durfte ich dann im Laufe der Zeit auch das Private Banking der Vereinten Volksbank mitentwickeln.
Du bist aber auch ein Teil der Geschichte unserer Bank, weil ich weiß, dass du hier bei einem Vorläuferinstitut der Vereinten Volksbank nicht nur gearbeitet hast, sondern auch hier gerade am Standort, wo auch der Podcast zu Hause ist, auf dem heutigen Kreativquartier mit den damaligen Kumpels der damaligen Zeche auch gestanden hast, als die Zeiten mal so richtig dunkel wurden.
Ja, also ich habe hier live vor Ort, zu der Zeit war ich hier in der Filiale im Hasewinkel, die Befürchtungen, die Sorgen der Mitglieder und Kunden, der Kumpels wahrgenommen. Und das war schon eine sehr harte Zeit, muss ich sagen, weil so der Blick nach vorne, ja, man musste schon gucken, wo ist denn da jetzt der Lichtstreif am Horizont? Und da war es uns halt als regionale Volksbank hier vor Ort auch sehr wichtig, in dieser schweren Zeit die Kumpels da zu unterstützen. Und wir haben dann hier auch die Mahnwache unterstützt, sind da regelmäßig auch vor Ort gewesen, haben Gespräche geführt. Und da muss ich sagen, da hat man auch erstmal wahrgenommen, wie schwer und unsicher die Zukunft bei vielen Kunden und Kumpels dann auch war. Aber es war genau richtig, dass wir da vor Ort waren, denn das zeichnet uns auch aus. Wir sind da, wo die Menschen sind, und für uns ist langfristige Partnerschaft, egal welche Höhen und Tiefen das Mitglied durchlebt, extrem wichtig.
Ihr habt dann ja nicht nur Brötchen vorbeigebracht und mit den Leuten gesprochen, sondern ja dann auch in den Filialen seid ihr mit denen im Gespräch gewesen, wie man denn Finanzierung weitermacht, Kontoführung weitermacht etc. Aber du hast mir mal erzählt, das Bemerkenswerteste, was du da erlebt hast, war einfach, was für eine Gemeinschaft, was für eine Solidarität in dieser Gemeinschaft der Kumpels gewesen ist. Und wir spüren die auch heute noch teilweise hier in der Region. Ich fand, für mich ist das eine besondere Geschichte, weil ja auch Genossenschaft nichts anderes ist, als in einer großen Gemeinschaft unterwegs zu sein. Früher tatsächlich aus der Not heraus. Heute ja tatsächlich eher so in Richtung, was können wir hier gemeinsam machen, um zum Beispiel weltweit agierenden Finanzkonzernen da auch gegenüberzustehen und auch ein Angebot zu machen, was hier vor Ort ist. Marc, das Volksbankenzeichen, die Wortmarke Vereinte Volksbank, Volksbanken, Raiffeisenbanken, die Bildmarke in blau-orange mit diesem V und diesem Giebelkreuzanteil, das steht ja dafür, dass Menschen zusammen agieren, um sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Das klingt schon sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr technisch. Das klingt ja eher kapitalistisch als solidarisch, oder?
Da muss ich erst mal überlegen, wie du auf sowas überhaupt kommen kannst. Ich find nicht. Mhm. Ich bin ja, und ich habe jetzt gerade bei meinem Sohn in der Klasse 2 Tage zum Thema Wirtschafts- und Sozialkunde verbracht. Und wenn man mit den jungen Menschen, die natürlich stark über YouTube, über TikTok, über Instagram sozusagen konfrontiert werden, mit vielen Inhalten, wo ich manchmal denke, oh, will ich das als Vater überhaupt? Und die sich teilweise ja Sachen 2-3 Sekunden anschauen und dann Content ausgespielt bekommen, wo ich mir als Vater erstmal Sorge mache. Und wenn man dann aber mit denen ins Gespräch kommt, merke ich schon, dass die dieser Wille und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft weiterhin sehr stark da ist. Auch wenn es vielleicht nicht immer so hip ist, denen das so zu kommunizieren.
Verstehen die denn uns überhaupt? Also diese Worte Genossenschaft und solche Geschichten, denken die nicht eher so an Community und solche Sachen?
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe die angefangen und sage, ich erzähle euch heute was über Banking Community. Und das ist für uns schon eine Herausforderung. Mit welchen Begriffen wollen wir diese genossenschaftliche Idee heute noch erklären? Ist es noch der Begriff Genossenschaft, der natürlich auch in den neuen Bundesländern noch mal ganz anders besetzt ist als zum Beispiel hier in Dorsten, in Nordrhein-Westfalen? Oder ist das Thema Membership anstelle von Mitglied, das Thema Community oder vor allen Dingen Cooperative Banking nicht auch eine Möglichkeit, da auch ein ganz anderes Bild im Kopf entstehen zu lassen? Ich durfte vor 4 Wochen mit einer Delegation 4 Tage nach Eswatini. Das ist ein Land, das liegt inmitten von Südafrika. Und die fangen jetzt gerade an, Genossenschaftsbanken zu entwickeln. Und wir waren da beim Wirtschaftsminister und auch beim Handelsminister. Und die setzen unglaublich große Hoffnungen darauf, dass der Genossenschaftsbanksektor in diesem Land sich stark entwickelt. Warum? Im Moment gibt es nur Banken, die Aktiengesellschaften sind, die aus Südafrika kommen. Die lokale Bevölkerung hat gar keine Chance, sich an diesen Banken zu beteiligen. Und die ganzen Entscheidungen werden nicht in Eswatini getroffen, sondern in Johannesburg. Und sowohl der Wirtschaftsminister als auch der Handelsminister sagen, wir wollen, dass die Banken für die Menschen da sind und nicht für irgendwelche Aktionäre. Und wir wollen, dass die nicht in Quartalen denken, was die südafrikanischen Banken machen, sondern dass die Mittel und was du eben gesagt hast, langfristig auch denken. Und deshalb sind da auch gerade 10 Kolleginnen und Kollegen von Genossenschaftsbanken aus Baden-Württemberg da und helfen denen gerade, dass sich dieser Genossenschaftsbanksektor da entwickelt.
Jo, wie kriege ich denn jetzt den Bogen von einem afrikanischen Land mit ganz anderen Problemen hin zum Private Banking hier bei uns in Dorsten, in Kirchhellen und in Bottrop? Ich versuche es mal auf folgende Art und Weise. Ansita, wir machen regelmäßig Charity-Zertifikate. Ja, stimmt. Und da machen wir auch den guten Zweck, stellen wir dann auch in den Vordergrund. Wir haben dann auch schon Brunnen in Malawi gebaut. Wir haben aber auch hier das THW und die Feuerwehr unterstützt. Wir haben hier Kinder unterstützt, die in prekären Verhältnissen leben müssen. Aber das ist ja nicht der eigentliche Sinn von Private Banking bei uns im Haus. Sondern da ist ja der Sinn, dass wir für eine besondere Kundengruppe eben auch besondere Dinge anbieten müssen. Aber müssen wir das wirklich? Braucht es das wirklich? Reicht es nicht da einfach aus, ganz normal eine Betreuung zu haben, Kontoführung zu haben, Service zu haben und so weiter? Warum braucht man Private Banking?
Also das hat vielleicht vor 25 Jahren ausgereicht, aber die Ansprüche und auch die Komplexität in der Finanzwelt und auch in den Bedürfnissen bei den Mitgliedern und Kunden, die haben sich stark gewandelt. Und ich sagte eben, für uns ist wichtig eine langfristige Partnerschaft. Das heißt für uns, wir müssen uns immer fragen, was kann unser Mitglied, unser Kunde gebrauchen? Wo drückt ihm der Schuh? Wobei können wir ihm helfen? Um dann, ich sag mal, um dem Mitglied dann auch zu helfen, Lösungen zu entwickeln. Und Private Banking ist halt für mich die hohe Kunst, mit dem Kunden ganzheitlich seine Vermögensverhältnisse, seine persönlichen Verhältnisse zu besprechen, damit er also auch für sich klare Ziele vor Augen hat, diese auch erreichen kann. Und wir kümmern uns dann um das ganze Technische. Ich will mal ein Beispiel machen. Früher hat man häufig gesagt, ja, Private Banking, okay, man hat sich dann auf Vermögensberatung fokussiert. Man hat tolle Anlagekonzepte entwickelt, die dann dem Kunden Vermögensmehrung auch gebracht haben. Aber das, was rechts und links war, wie sehen die Familienverhältnisse aus? Was passiert denn, wenn der Hauptverdiener mal nicht mehr da ist? Sind die Kinder abgesichert? Ist die Firma abgesichert? Ist die Frau abgesichert? Da hat man eher nicht so einen starken Blick und Fokus drauf gerichtet. Genauso wie damals Absicherung gewisser wertgeschaffener Vermögenswerte. Und das ist für mich elementar wichtig, dass wir uns im Private Banking das große Ganze anschauen, um dann zu gucken, welche Vorstellung hast du, liebes Mitglied? Was ist für dich wichtig? Und dann nach der vorgegebenen Prioritätenliste des Kunden dann auch die Themen mit ihm besprechen. Und dazu gehört dann auch, dass wir dann Steuerberater und Rechtsanwalt mit einbeziehen, denn wir möchten ja ein komplexes und vollständiges Lösungskonzept mit dem Kunden.
Und von unserer Seite dann eben unsere Expertinnen und Experten genau für diese Arbeitsfelder. War das auch die Grundlage für den BVR und überhaupt für die Volksbanken, Raiffeisenbanken als Gruppe, das Private Banking in den strategischen Mittelpunkt des letzten Jahres zu stellen?
Das war ein Grund dafür. Wir haben halt den Anspruch, dass wir halt jedes Mitglied, egal zu welchem Segment sozusagen es oder er gehört, bestmöglich irgendwie beraten können. Und wir sind davon überzeugt, dass wir gerade für unsere Private Banking Kundinnen und Kunden durch halt die persönliche Beratung, die wir weiterhin vor Ort haben, ergänzt mit unseren digitalen Angeboten, ergänzt auch mit den Partnern, die wir haben, eine DZ Privatbank oder eine Union Investment oder eine DZ Bank, wirklich ein 360-Grad-Lösungsangebot geben können. Und was ich ja auch immer wieder interessant finde, ist, dass diese Spezialisten, die wir haben, sei es eine Bausparkasse Schwäbisch Hall oder eine Union Investment, ja auch zu 100% den Volks- und Raiffeisenbanken gehören. Das ist natürlich auch ein Versprechen, was man den Kundinnen und Kunden geben kann, dass dann alles auch aus einer Hand ist und dass man da auch einen großen Einfluss auch auf die Qualität und Leistung von denen hat.
Eine Besonderheit vom Private Banking ist ja auch die enge Beziehung zum Firmenkundenbereich. Wir haben das ja auch so organisiert. Hans-Dieter, berichte mal so ein bisschen. Also da gibt es ja auch persönliche Verbindungen, ne? Also zum Firmenkundenbereich, wo es ja eigentlich doch immer nur um Unternehmenskredite geht, oder?
Ja, man denkt dann immer, wenn man über Firmenkunden spricht, ja, okay, die haben Kreditbedarf. Aber nein, so ist es ja nicht. Und von daher sind also
wir. Die haben den schon. Aber nicht nur.
genau. So ist es richtig. Und wir haben vor Jahren auch schon erkannt, dass auch ein Firmenkunde sowohl private Vorstellungen hat, eine private Finanzplanung benötigt, genauso wie seine eigene Firma eine Finanzplanung benötigt. Und so ist es bei uns also auch, dass unsere Firmenkundenberater in Tandem mit Private Banking Beratern beim Kunden sind und mit ihm die Lösungen und Vorstellungen dann auch entsprechend umsetzen.
Da habe ich mal eine Frage. Mein Patenonkel hat eine kleine Tischlerei, nur kleine 10 Mitarbeiter in der Nähe von Langenfeld. Und der ist auch dort bei der lokalen Volksbank. Und die haben jetzt was mit ihm gemacht. Da habe ich erstmal so ein bisschen gezuckt. Mhm. Da hat er mir gesagt, Marc, ich war letztens in meiner Volksbank und wir haben Probesterben gemacht. Und ich erstmal gezuckt und denk, was ist das denn? Mhm. Dann hat er mir gesagt, ohne dass er es wusste, hat sein Private Banking Berater mit ihm mal durchgespielt, was würde passieren, wenn er vom einen auf den anderen Tag durch ein Schicksal nicht mehr da wäre. Und danach hätte er gemerkt, was er alles sozusagen noch nicht gemacht hat. Und er hätte irgendwie einen ganz komischen Abend gehabt, weil er hat das so bewegt, aber für ihn wäre es doch wertvoll gewesen, weil er ganz viele Lücken gemerkt hätte, wo er jetzt noch aktiv werden wollte. Macht ihr sowas auch so in so einer Konsequenz? Bei dem Begriff habe ich auch schon erstmal gezuckt.
Ja, aber genau das ist der richtige Weg, weil da machen sich die wenigsten Kunden Gedanken drüber. Und auch bei uns gibt es diesen Begriff Probesterben, weil da kann man wirklich dem Kunden klar vor Augen führen, was passiert im Worst-Case-Fall. Und zwar nicht nur, ich sag mal, auf der emotionalen, geldlichen Ebene, sondern auch steuerlich und vor allen Dingen, viele Kunden, man mag es ja kaum glauben, aber auch im privaten Bereich, Private Banking Kunden, die haben teilweise nicht mal ein Testament. Die haben keine Patientenverfügung, die haben zwar Vorstellungen und sagen dann häufig, ja, müssen wir uns mal drum kümmern, aber die Zeit ist da ja auch irgendwann endlich. Und deswegen ist es auch für uns und für mein Team extrem wichtig, dass gerade dieses Thema Probesterben und wie soll mein aufgebautes Vermögen, das, was ich geschaffen habe, meine Firma, auch weiterleben, dass wir das intensiv mit unseren Kunden besprechen, damit der Kunde dann auch seine Vorstellungen und Wünsche selbst endlich mal anpackt und das dann auch in die richtige Richtung läuft, wie er es haben möchte.
Marc, da muss ich mal so ein bisschen fachlich werden, marketingfachlich. Probesterben ist ja ein harter Begriff, der den Vorteil hat, dass er im Kopf bleibt. Aber muss man das eigentlich nicht ein bisschen weicher und softer machen, damit die Leute damit vielleicht ein bisschen besser umgehen können? Ist ja ein Tabuthema, ne? Sterben.
Da schlagen jetzt so zwei Herzen in meiner Brust. Wenn man den Statistiken traut, dann hat jeder von uns pro Tag mit 3.000 bis 3.500 Marken Kontakt. Man steht morgens auf, man nimmt sein Apple-Handy, man geht auf faz.de, dann geht man noch auf WhatsApp, dann geht man ins Badezimmer, hört dabei Musik vom SWR3, dann nimmt man die Colgate-Zahnpasta, nimmt die Hautcreme von Veleda. Und in diesem ganzen Tagesablauf sind es über 3.000 Marken. Und die meisten gehen ins Ohr rein, weil unser Gehirn so darauf trainiert ist, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Und um wirklich in den Kopf und ins Herz von Menschen zu kommen, bedarf es manchmal, ich glaube nicht immer, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt. Und ich würde eher sagen, man kann diesen Begriff nutzen. Und ich komme da deshalb nochmal drauf, eine gute Freundin von uns ist in diesem Jahr verstorben. Und ich habe dann im Nachgang den drei Kindern ein paar Sachen geholfen und sie hatte auch so viele Sachen leider nicht geregelt. Da ging es darum, wie kann ich ihr Facebook-Konto abmelden? Wie kann ich den Handyvertrag an ihre Tochter überschreiben? Wer hat eine Vollmacht für das Thema Kindergeld? Und ich habe mir nachher zu meiner Frau gesagt, lass uns mal dieses Probesterben machen, damit unseren Kindern, falls es passiert, sowas genau nicht passiert. Und ich glaube, dass so ein Begriff einen manchmal schon so ein bisschen wachrüttelt, weil es ist, wie Hans-Dieter sagt, ein Tabuthema in Deutschland. Ich glaube, es lohnt sich vielleicht mal sowas zu machen, damit man mal drüber nachdenkt. Und nicht nur Private Banking, sondern auch bei Privatkunden, auch bei jungen Menschen.
Gerade auch, ne? Es sind ja gerade die jungen Familien mit kleinen Kindern, wo ja am wenigsten damit zu rechnen ist, dass man die Probleme lösen kann, oder dass die Kinder die Probleme lösen können, die das Versterben der Eltern dann mit sich ziehen. Das ist vielleicht für 40-, 50-Jährige nochmal eine andere Situation. Da geht es vielleicht um andere Summen, aber die sind in der Regel lebenserfahren.
Ja, ich habe, wenn ich da vielleicht kurz eingreifen darf, zum Thema Gedanken machen, was passiert im Worst Case. Ich habe das in meiner Kundschaft erlebt. Alleineigentümer einer Firma hatte sich auch da gar nicht so großartig die Gedanken gemacht, war nicht verheiratet, hatte also auch keine feste Partnerin. Sein bester Kumpel war eigentlich sein Steuerberater. Und der ist schwer verunglückt. Und da wurde ihm erstmal bewusst, was heißt es? Gott sei Dank konnte er dann geistig da noch alles nachvollziehen, sodass wir die Firma dann in dem Bereich, ich will es mal sagen, retten, unterstützen konnten, weil der Steuerberater dann in die Bütt springen konnte, er das aber dann vom Krankenbett aus auch noch regeln könnte. Wenn das nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, wo die Firma heute stehen würde.
Hans-Dieter, eine Frage hätte ich mal an dich. Du bist ja der Profi bei uns, der viel mit Kundenkonten im Kontakt ist. Wie wichtig ist eigentlich noch die persönliche Beratung? Wenn ich so unsere Wettbewerbungsbeobachtung bekomme, dann ist da immer die Digitalbank, mit App geht alles, im Online-Banking geht alles. Suchen deine Kundinnen und Kunden weiterhin euch sozusagen für die persönliche Beratung auf? Oder sagst du auch, oh, in 5, 6 Jahren, dann geht alles über die App?
Das glaube ich nicht. Im Private Banking und da, wo es in die Persönlichkeit geht und wo man komplexe Konzepte auch erarbeiten muss, glaube ich, spielt der persönliche Draht immer eine Rolle. Und ich will es mal so übersetzen. Persönlicher Kontakt heißt für mich aber auch Vertrauen. Wir müssen uns sicherlich, und da bin ich auch ein absoluter Freund von, die digitalen Medien auch zunutze machen. Deswegen bieten wir also auch, ich sag mal, alles an. Wir bieten die Videoberatung an, wir bieten digitale Konzepte an. Aber entscheidend ist nach wie vor der persönliche Kontakt, weil ich bin davon überzeugt, dass es auch in 10 Jahren dem Menschen lieber ist, mit einem Menschen gegenüber über seine Probleme und Vorstellungen zu sprechen, wie alles, ich sag mal, in den Rechner oder ins Handy zu tackern. Von daher glaube ich, ja, die persönliche Betreuung wird also auch in etlichen Jahren noch Bestand haben, weil sie elementar wichtig ist.
Hans-Dieter, die einfachen Dinge der Beratung, wie ist mein Kontostand, soll ich denn jetzt diese Aktie kaufen oder jetzt lieber jene Unternehmensanleihe, die kann ich doch auch locker in so eine KI reinsprechen. Das ist doch easy. Ist es nicht eigentlich eher so dieses, das Gefühl zu haben, dass da jemand gegenüber sitzt, der vielleicht aus der gleichen Region kommt, der die gleiche Sprache spricht, der auch ein bisschen mehr weiß über diese Person, als tatsächlich im Netz derzeit verfügbar ist. Klar, da kann man tolle Sachen rausfinden über den jeweiligen Gesprächspartner, aber dass man einfach dieses ganz bodenständig Persönliche braucht?
Ja, das stellen wir ja bei unseren Mitgliedern und Kunden auch fest. Wir haben ja bei uns im Private Banking auch zwei ausgewiesene Aktienexperten. Ja, du hast recht, ich kann mir über das Internet Empfehlungen holen, wie auch immer, mit Begründungen. Trotzdem wird aber dieser Service sehr, sehr gerne wahrgenommen, weil man da halt doch noch wieder anders Informationen transportieren kann und auch konkrete Empfehlungen von Menschen dann auch entsprechend bekommt und das Für und Wider besser abgewogen bekommt, wie es die KI momentan liefert. Und auch da spielt dieses Thema Vertrauen eine Rolle, eine wichtige Rolle. Und ich bin froh, dass wir zwei Aktienspezialisten bei mir im Team haben.
Marc, in diesem, du hast vorhin von 3.500 Marken pro Tag gesprochen. Eine dieser Marken ist die Volksbank. Es sind die Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und an dich zum Abschluss die vielleicht etwas gemeine Frage, ob es in 10 Jahren noch mal ein internationales Jahr der Genossenschaften gibt oder ein internationales Jahr der Cooperative Communities in Deutschland.
Ich kann mir das total gut vorstellen. Die UN hat sich ja dafür entschieden, das zu machen und natürlich auch, weil die auch wusste, was sind die Stärken von diesem System. Ist auch für uns der Anspruch, wie es die Vereinte Volksbank macht, sich auch konstant sozusagen weiterzuentwickeln und schauen, wie können wir das, was unsere Kundinnen und Kunden, denen ja auch wir sozusagen gehören, dann in 5 und 10 Jahren noch anbieten kann, was auch die Kundenerwartungen sind. Wir reden im Marketing viel von Kundenzentrierung. Andere Unternehmen machen das, weil sie damit Geld verdienen wollen. Wir machen das, weil das die Grundlage jeder Genossenschaftsbank ist. Denn es steht ja in Paragraph 1 drin, unser Unternehmenszweck ist die wirtschaftliche Förderung unserer Mitglieder. Das ist für mich die gesetzlich vorgegebene Kundenzentrierung. Und auf deine Frage, ich bin davon sicher, das wird nochmal kommen.
Ich finde, ein besseres Schlusswort kann keiner von uns sprechen. Ich sage vielen Dank in diese Runde.
Meinen Dank auch.
Vielen Dank.
Eine Produktion der Graukaue.